Also wenn ich sagte, sie wird uns in die Welt der Algorithmen einführen, dann ist natürlich klar, wir haben so eine gewisse Vorbildung. Wir wissen, dass Algorithmen spielen in unserem Leben immer eine immer größere Rolle. Nicht nur bei Google und Facebook entscheiden ja Algorithmen, welche Inhalte den Weg zu uns finden. Algorithmen können uns das Leben erleichtern. Beispielsweise in dem Fall, wenn wir an die Chatbots denken auf der einen Seite, sind also die ganz kleinen Programme, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und wie ein Messenger funktionieren, ähnlich wie WhatsApp. Hören wir doch einfach mal so ein kleines Beispiel aus Wien.
Hallo.
Servus, ich bin der Wienbot.
Was machst du so?
Ich bin dein Haberer, der mit dir die Stadt erobert. Wann immer du was wissen willst, bin ich für dich da.
Ja, so hat Wien als erste Stadt einen Chatbot entwickelt, der Touristen durch die Stadt führt. Chatbots können aber auch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden. Und Eleni, herzlich willkommen im Studio. Du hast dich mit dem Einsatz von Algorithmen und der Automatisierung unseres Lebens genauer beschäftigt. Du hast dazu eine Konferenz des Fraunhofer Instituts besucht und stehst bei mir jetzt also sozusagen mit diesem ganzen Input im Studio. Was könnte man also denn so mit Chatbots noch erledigen? Also ich kenne die noch so in der Wahlvorbereitung, da waren das dann die Bösen, ne, die so irgendwelche Wahlpropaganda pushten.
Also im Prinzip könnte man den ganzen lästigen Behördenkram damit regeln. Formulare, die man heute noch handschriftlich ausfüllen muss, zum Beispiel einen Antrag auf Kinder- oder Elterngeld zu stellen oder eine Steuererklärung zu machen, könnte man mit einem Chatbot erledigen. Man muss sich das so vorstellen, das Programm stellt Fragen wie in einem Chat. Man tippt die Infos ein und wenn man etwas nicht versteht, fragt man den Chatroboter, wie als ob man sich mit seinem Freund unterhält, und das Formular füllt sich dann im Hintergrund von selbst aus. Im Nachbarland Österreich ist man schon so weit, dass der Staat da in Teilen schon vollautomatisiert funktioniert. Ein Beispiel dazu von Professor Peter Paricek, Leiter des Kompetenzzentrums öffentliche IT des Fraunhofer Instituts in Berlin.
Der Ausgangspunkt ist, eine Frau bekommt ein Kind, das wird aufgenommen vom Spital, wird weitergegeben an den Standesbeamten. Der Standesbeamte gibt das in seine Datenbank ein. Die Daten werden automatisch weitergegeben an Sozialversicherung oder auch das Finanzministerium. Das Finanzministerium sieht, ein Kind wurde geboren, es gibt eine Mutter, dann wird vollautomatisch das Geld überwiesen, ohne dass die Mutter auch nur einen Antrag gestellt hat.
Wir sind da in Deutschland noch weit entfernt. In England und in den USA ist man schon so weit, dass man Anwaltsangelegenheiten über Chatbots erledigt.
Also der Anwalt ist dann futsch, also
ja, sozusagen wird dann vom Algorithmus ersetzt. Dort entstand 2015 schon der erste Chatbot für Autofahrer, die damit gegen Strafzettel für Falschparken vorgehen können. Wie, das erklärte mir Christian Jeffall vom Institut für Internet und Gesellschaft der Humboldt-Universität.
Es gibt einen wundervollen Chatbot, der heißt Do Not Pay. Und der hat dazu geführt, dass in Großbritannien, vor allem in London und und New York, Leute ihre Knöllchen, also ihre Tickets, erstattet bekommen haben. Weil wenn man sich mit dem unterhalten hat und dem erklärt hat, dass man fälschlicherweise ein Ticket bekommen hat, hat er einem automatisch einen Anwaltsbrief geschrieben. Und Leute, die nie deswegen zum Anwalt gegangen wären, konnten so sich beschweren.
Und was kostet dieser Service?
Dieser Service ist zunächst gratis und insgesamt haben über 375.000 Menschen auf diese Art und Weise fast 10 Millionen Dollar gespart. Das hat das System ausgerechnet. Entwickelt hat den kostenlosen Chatbot ein 19-jähriger Informatikstudent. Der hat inzwischen nachgelegt und 1000 neue Chatbots entwickelt, mit denen Bürger Anträge beim Staat stellen können und viele andere juristische Angelegenheiten kostenlos und interaktiv erledigen können. Und diese Anwaltsalgorithmen sind ein Zukunftstrend, der sicherlich auch bald zu uns nach Deutschland kommt. Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung untersucht hierzulande schon, wie man zum Beispiel auch Richter durch Algorithmen ersetzen kann. Die Utopie besteht darin, dass Algorithmen schneller und neutraler entscheiden können als überlastete Richter. Allerdings wirft das noch viele ethische Fragen auf, wenn Maschinen dann über das Schicksal von Menschen entscheiden.
Nun ist ja meine Lebenserfahrung so, dass nichts gratis ist auf dieser Welt. Im besten Fall zahlt man dann vielleicht mit seinen sensiblen Daten. Bei Google wissen wir, dass die Algorithmen uns als Gegenleistung für die Suchinformationen mit zielgruppengerechter Werbung behelligen dürfen. Doch was ist es in dem Fall, wenn Algorithmen, die für einen Zweck programmiert werden, nun vielleicht zweckentfremdet werden?
Und genau das ist ein Problem. Und wenn man da einen Blick in die USA wirft, sieht man, was für einen Missbrauch auch der Staat mit dieser Zweckentfremdung von Algorithmen begehen kann. Dort hat man beispielsweise zur Prävention von Kriminalität ein Computerprogramm für Sozialarbeiter entwickelt, das die Rückfallquote von Kriminellen per Algorithmus vorher berechnet hat. Und die betreuten Personen wurden dann mithilfe eines Punktes Systems kategorisiert. Das Ganze war ursprünglich, wie gesagt, für Sozialarbeiter gedacht, damit diese dann frühzeitig Präventionsmaßnahmen einsetzen können. Verwendet hat der Staat das System dann aber auch für seine Polizeiarbeit und in der Justiz. Und welche Auswirkungen das hat, schilderte mir Anke Domscheit-Berg, die inzwischen im Bundestag für die Linke sitzt.
Man hat es angewendet, um Menschen häufiger so ein Profiling zu machen, häufiger zu kontrollieren, zu schikanieren, nur noch die anzuhalten auf der Straße. Und am Ende hat man es sogar in Gerichten eingesetzt. Da hat der Richter diese Punkte benutzt, um sein Urteil davon abhängig zu machen, wie viele Jahre jetzt irgendein Mensch als Urteil bekommt. Und dafür war das nicht vorgesehen. Es wurde am Ende für eine stärkere Bestrafung benutzt und nicht für eine Prävention von potenziell Kriminalitätsgefährdeten. Das ist absolut hirnrissig.
Wie kann man sowas verhindern?
Der Gesetzgeber muss in jedem Fall eine solche Zweckentfremdung von Algorithmen verbieten. Das geht aber nur in der öffentlichen Verwaltung. Auf dem freien Markt wird es schwieriger. Unternehmen benutzen immer mehr Algorithmen, die völlig undurchsichtig sind und auch diskriminierend sein können, um zum Beispiel Kunden zu bewerten oder Arbeitnehmer zu bewerten. Und welche negativen Folgen das haben kann, beschreibt zum Beispiel das Buch Weapons of Math Destruction, also der Mathematikerin Cathy O'Neill, das vor einigen Wochen auch auf Deutsch unter dem Titel Angriff der Algorithmen erschienen ist. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie in Washington Lehrer entlassen würden, weil ein Algorithmussystem sie schlecht bewertet hat, obwohl sie gute Arbeit geleistet haben. Wir in Deutschland haben auch zwar verschärfte Datenschutzgesetze als in Amerika, doch wissen wir ja auch nicht 100%, was mit all unseren Daten passiert. Und auch hierzulande arbeitet die Polizei beispielsweise mit dem Programm Predictive Policing, um Einbrüche per Algorithmus vorherzusagen. Bisher ohne persönliches Profiling von potenziellen Tätern. Aber die Politik muss da im Vorfeld Weichen stellen. Das sagte Anke Domscheit-Berg.
Da sehe ich ein ganz großes Problem, denn die Veränderungen in der Technologie sind gerade so extrem schnell, dass Politik da gar nicht hinterherkommt. Und mein Eindruck ist, dass das Kompetenzniveau für das, was sich gerade technologisch tut, ist beim Durchschnittsabgeordneten nicht sehr hoch. Tatsächlich möchte ich als Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung und ihre Auswirkungen und Folgen haben. Und ich möchte Einfluss nehmen auf die Weichenstellung der Politik, um dafür zu sorgen, dass wir die möglichst positive Szenarien zur Realität werden lassen und nicht die Horrorszenarien, die alle gleichermaßen möglich sind.
Ein Horrorszenario ist ja, dass uns immer mehr vollautomatische Waffen gegenüberstehen, also dass die in den verschiedenen Kriegslaboren daran arbeiten, auch ja, Tötungen selbst zu entscheiden. Ist darüber was auf der Konferenz gesagt worden?
Ja, technisch ist das längst kein Science-Fiction mehr. Sowas gibt es schon, sagte mir Christian Jeffal vom Institut für Internet und Gesellschaft der Humboldt-Universität.
Militärische Technologie der automatischen Zielwahl ist schon entwickelt. Wenn Sie zum Beispiel einen Marschflugkörper haben oder Drohnen, die können automatisiert fliegen und Kombattanten, also Soldaten, erkennen und auch eigenständig liquidieren. Also im Bereich der Drohnen gibt es das schon. Und die Frage ist, dürfen wir das einsetzen? Also das ist vielleicht der deutlichste Bereich, wo man sagt, da gibt es ethische Grenzen bei Fragen von Leben und Tod, das einer Maschine zu überlassen.
Auch hierzu muss die Politik Weichen stellen. Erstmals haben sich im letzten Monat Regierungsvertreter bei der UN getroffen und darüber beraten, ob man diesen Einsatz von autonomen Waffen regulieren sollte. Zu einem Ergebnis gekommen ist man aber noch nicht.
Ja, spätestens dann werden wir dich wieder im Studio mit dem Thema hören. Vielen Dank, Eleni Klotzikas.